herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug aus dem Kapuziner in Ravensburg. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft, mit dem Positiven, mit dem, was wir selbst verändern und beeinflussen können. Mein Name ist Fabian Bingenheimer, ich bin ehrenamtlicher Vorstand hier im Kapuziner und hauptberuflich Innovationsmanager. Am 8. März 2026 wird der Landtag in Baden-Württemberg neu gewählt. Darum spreche ich mit Menschen, die im Wahlkreis Ravensburg-Tettnang direkt für den Landtag kandidieren. Mich interessiert, wer die Menschen auf dem Wahlplakat sind, welche Visionen sie für unsere Zukünfte haben und was sie konkret tun, um ihre Zukünfte wahrscheinlicher werden zu lassen. Meine heutige Gästin ist Anna Wiech. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hi.
Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du da bist und dass wir über die Landtagswahl, über deine Kandidatur vor allem, darüber sprechen können. Zum Einstieg beamen wir uns mal auf den, zum Beispiel auf einen Wochenmarkt. Ja, egal wo der so ist, da habt ihr öfter Wahlkampfstände.
Ja, ich war heute Morgen.
Aha, okay, zum Beispiel heute Morgen, wo warst du?
Heute Morgen war ich in der Weststadt.
Okay. In Ravensburg, genau, für alle, die nicht aus Ravensburg sind, ja. Genau.
Gestern war ich in Weingarten.
Und dann stehst du an diesem Wahlkampfstand und dann kommen da Menschen und stellen dir tausende von Fragen. Aber welche Frage wünschst du dir denn, dass die Menschen dir vielleicht öfter stellen?
Also du bist ja am Stand, da geht es ja nicht so unbedingt so tief. Also du machst diese Stände, um Leute zu mobilisieren. Du gewinnst eine Wahl über Mobilisierung der Menschen, die dir eigentlich zugeneigt sind. Deswegen so tiefe Gespräche sind es eigentlich nicht. Was ich aber noch nie gefragt worden bin am Stand, ist, was treibt sie an? Warum kandidieren sie? Und dann muss ich einfach sagen, und ich weiß, es ist irgendwo auch immer so ein bisschen banal und lächerlich, aber es ist eigentlich das, was mich antreibt. Ich möchte jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen und dafür möchte ich mich einsetzen. Und ich möchte diese Region, mit der ich so tief verwurzelt bin, für jeden Menschen lebenswert erhalten.
Was wäre denn so der Hauptpunkt, den du jetzt direkt, wenn du das schon direkt so prägnant gesagt hast, was wäre der Hauptpunkt, den du gerne verbessern würdest?
Also mir ist es wichtig, dass jeder Mensch seinen Platz in seiner Gesellschaft, in der Gesellschaft hat. Also das verändert sich im Leben auch immer mal wieder. Junge Menschen, alte Menschen, Familien. Und das ist mir so wichtig, dass die sich dazugehörig fühlen zu dieser Gesellschaft. Also Begegnungsorte haben, sich einbringen können und mitgestalten können und selbstwirksam sein können, weil ich glaube, das ist total wichtig für die Menschen und für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das ist, ob du in der Schule im Elternbeirat bist, als Eltern, ja, oder du im Sportverein bist oder im Musikverein. Das ist mir völlig wurscht, ja, also und das ist echt eine total bewegende Geschichte vom Markt. Das ist jetzt 2 Wochen her, da war eine Frau, die war Mitte 80, die war klein, geschrumpelt, die kam dann mit ihrem Rollator und wir haben ein bisschen geplaudert und dann sagt sie, ja, sie geht jetzt in die Vesperkirche, aber sie könnte sich das Essen schon leisten, aber ihr Mann wäre vor 3 Jahren gestorben und sie wäre so viel alleine. Und deswegen geht sie jeden Tag in die Vesperkirche und die würden ihr da schon einen Platz reservieren und das wird sie so wohlfühlen und da wäre sie jeden Tag und könnte jeden Tag mit jemandem sprechen. Und das meine ich. Also ob das jetzt ein Ort ist, wo ich, wenn ich eine ältere, einsamere Person bin, jemand finde, wo ich mich akzeptiert und angenommen fühle oder ein junger Mensch oder eine Familie, das ist mir wichtig, das möchte ich fordern. Das glaube ich, das braucht man, um glücklich zu sein.
Du hast es gerade jetzt direkt am Anfang gesagt, du willst politisch hier tätig sein, gerade auch für diese Region, in der du so verwurzelt bist. Wo bist denn du genau aufgewachsen?
Ja, hier in Ravensburg.
In Ravensburg.
Hier geboren, aufgewachsen, ganz alte Ravensburger Familie. Also, ja.
Was steckt denn aus dieser Zeit, vielleicht Kindheit, aber vielleicht dann auch aus der Jugendzeit, noch heute politisch in dir? Also was hat denn dich politisch geprägt?
Politisch geprägt? Also meine Eltern haben jeden Morgen 2 Zeitungen gelesen. Wir waren schon ein politischer Haushalt, das war schon immer Thema bei uns. Ich kann ja jetzt nicht sagen, was. Meine Oma hat mich mal nach der Kirche mit zum Wählen genommen, mit in die Wahlkabine, da war ich vielleicht 6 oder 8 oder so. Und dann hat sie zu mir gesagt, du musst immer das Kreuzli ganz oben machen. Mein Vater ist ausgeflippt, mein Vater war als Student bei den Jusos. Ja, also wir waren ein politischer Haushalt und das hat mich geprägt und dieses... Das finde ich ja auch politisch, sich einzusetzen, egal für was. Also mein Vater war sehr aktiv im EVR damals. Der war da eine Zeit.
Was ist EVR?
Eissportverein Ravensburg.
Ach so, ich habe gerade im politischen Kontext nach einer Abkürzung gesucht.
Aber sich einzubringen und einzusetzen für seinen Verein oder so, das ist ja eigentlich auch schon politisch. Also die Sache, sich einzubringen, um seine Umgebung zu verbessern. Oder ja, sich, dass man das machen muss. Und das hat mich natürlich sehr geprägt, was mich auch sehr geprägt hat. Und das, da lächle ich, wenn ich dran denke. Bei uns zu Hause war immer ein offenes Haus. Also wir haben uns immer bei uns zu Hause getroffen zum Kaffee trinken. Wir waren 6, 7 Leute. Meine Mutter hat damals noch geraucht. Wir dann auch alle. Da saßen 8.
Ihr habt zusammen geraucht?
Okay, das krass. Konnte man damals noch, so alt bin ich schon. Und dann waren da halt so 8 Teenager-Mädchen und meine Mutter und wir haben geraucht miteinander und so. Ja.
Du sagtest jetzt zu 8. Weil ihr 8 Mädchen seid?
Nein, halt mal immer. Ach mein so. Freundeskreis. Ah, okay. Mein Freundeskreis ist. Es war immer ein offenes Haus. Es war immer jemand da. Und wir haben stadtnah gewohnt. Also wir konnten dann Party machen und heimlaufen. Bei uns hat jedes Wochenende irgendjemand übernachtet, weil die ja zum Teil in Schlier oder in Grünkraut oder so gewohnt haben. Und dann bist du ja immer nicht heimgekommen. Und wir sind immer zusammen nach Hause gelaufen. Und das war eine super Zeit. Also Begegnung.
Jetzt hast du gerade von deiner Oma gesagt, die dann sagt, mach das Kreuz oben. Aber diese Haltung ist dir jetzt vielleicht bis heute nicht mehr geblieben.
Nee.
Aber welche Haltung?
Habe ich auch nicht gewählt, auch nicht beim ersten Mal.
Welche Haltung und Verantwortung oder Gerechtigkeit ist dir denn von deinem Elternhaus irgendwie geblieben?
Geht wählen. Also wir sind ja, also das muss man ja schon sagen, wir sind, meine Schwester hat ein CSU-Mitglied geheiratet. Was manchmal, ja, die Diskussion breit fächert. Mein Bruder hat ein CDU-Mitglied geheiratet. Meine Eltern sagen nicht, wen sie wählen. Aber dementsprechend, also ich bin bei den Grünen, das habe ich noch gar nicht gesagt. Da dementsprechend ist das sehr breit, die Diskussion. Und diese Haltung, also es ist mir schon auch wichtig zu sagen, Demokraten, Demokratinnen müssen zusammenhalten und müssen zum Diskurs fähig sein, auch wenn es manchmal echt schwierig ist und du denkst, hey, wann blickt ihr es eigentlich? Mhm. Aber das denken die wahrscheinlich von uns auch. Und ich meine, das muss ich auch ehrlich sagen, ich gehöre ja zum Realo-Flügel der Grünen. Und wenn ich in meiner Familie diskutiere, denken die, ich wäre der linke Rand der Grünen. Da muss man schon auch sagen, also je nachdem, in welchem Umfeld du bist, wo du eingeordnet bist, ist schon,
ja. Wie bist du zu den Grünen gekommen?
Du, ich habe eigentlich, ja, ich habe ja viele Jahre in der Kuppelnauwirtschaft gearbeitet und die Otti war grüne Gemeinderätin und da war ich schon immer und ich kannte die dann schon alle und ich habe schon davor grün gewählt gehabt, aber dann bin ich da so richtig reingekommen in diese große Gruppe, ja. Aber ich bin erst 2016 eingetreten. Ich bin im Juli 2016 eingetreten, nachdem ich im Juni 2016 angefangen habe, für den Maneluja zu arbeiten. Ich bin erst danach eingetreten.
Was hast denn du so beruflich bisher in deinem Leben so gemacht?
Also ich habe eine Hotelfachlehre und habe viele Jahre in der Gastro gearbeitet, also 5 Abende die Woche, jedes Wochenende viele Feiertage und so, und habe das auch genossen. Und dann bin ich Mutter geworden und habe das noch Teilzeit gemacht. Also mein Mann und ich haben uns dann immer abgeklatscht und haben so die Kinderbetreuung gewährleistet gehabt. Ich habe dann viel auch am Wochenende gearbeitet, spricht alles für Positives und Negatives, also Schließtage in Kitas oder Krankheit, das war bei uns nicht relevant. Um 4 kam der Babysitter, dann bin ich gegangen und mein Mann kam zwischen 5 und 6 nach Hause und hat die Kinder übernommen und sie dann ins Bett gebracht. Also so haben wir viele Jahre gelebt. Und seit 2016 arbeite ich im Wahlkreisbüro von Manelucha. Da habe ich am Anfang Terminorganisationen und so gemacht, Telefon. Und ich mache das halt jetzt seit 10 Jahren und habe da meine Tätigkeit ausgeweitet. Wir haben eigentlich alle Belange des Wahlkreises bearbeitet. Also wir haben ja die Trennung zwischen Exekutive und Legislative, und nachdem der Mann jetzt seit 10 Jahren Minister ist, haben wir diese ganzen Themen abgeben müssen, die, also Soziales, Integration und Gesundheit, aber du kriegst es natürlich trotzdem mit, ja. Wir lesen und wir haben alles bearbeitet, über Straßen, über Fahrradwege, Fischschutz in Fließgewässern, das war meine Lieblingsantwort.
Das heißt, da kommen Nachfragen dann
von Bürgerinnen und Bürgern
zu Fischschutz in Fließgewässern zum Beispiel.
Wie ist der Zustand der
Schüsse zum Beispiel?
Ja, das sind eigentlich eher die kleineren Flussläufe, weißt du, so zwischen den Feldern und Aach und so. Es sind relativ klein, die Schussen ist dafür schon zu groß. Ich kann euch sagen, der Zustand im Landkreis Ravensburg ist nicht gut, habe ich gelernt. Und dann haben wir das so erarbeitet. Und und ich habe halt viel Telefon gemacht. Ich habe ja schon in der Pandemie für einen Mann gearbeitet. Ich war 5 Monate zu Hause mit 2 Homeschooling-Kindern und habe nur das Telefon bedient. Das war die einzige Telefonnummer, die du anrufen konntest, um Manelucha zu, also wenn du Manelucha Telefon gegoogelt hast, dann kamst du bei mir raus, und da habe ich mir wirklich alles angehört. Alles. Und ich habe auch fürs meiste Verständnis gehabt, und für eigentlich die Reklamationsschulung in meiner Ausbildung als Hotelfachfrau war die beste Qualifikation für den Job. Ja, meine männlichen Kollegen, die haben nach einer Woche gesagt, sie halten das nicht aus, sie machen das Telefon aus, und ich habe gesagt, nein, wir machen es nicht aus. Wir müssen ansprechbar sein, wir müssen unsere Politik erklären, und ich habe telefoniert, 5 Monate. Also es hat auch viele Leute angerufen. Also ja, ein bisschen mehr habe ich schon gemacht, aber das war die Hauptaufgabe.
Wenn du nochmal hier an die Region zurückdenkst, von der sind wir ja gerade so ein bisschen abgebogen, gibt es einen Punkt, der dich vielleicht, wie sage ich das, also nicht geprägt hat, sondern ich habe vielleicht noch nicht so ganz diesen Punkt verstanden, warum du politisch überhaupt aktiv geworden bist dann. Also du hast gesagt, du hast kennengelernt, die Leute und so.
Ja.
Okay, aber
hey, ich war damals Elternbeiratsvorsitzende der Ravensburger Kindergärten. Damals waren das 38, ungefähr 20 Millionen Budget. Und ich habe damals gesagt, wenn so viel Geld für Kindergärten und Kitas ausgegeben wird, dann brauchen die auch eine starke Elternvertretung, weil das Geld soll so ausgehen, also im Sinne der Elternschaft ausgegeben werden. Und das war mein erstes politische Aktivität. Und ich habe das zum Teilzeitjob gemacht. Da muss man halt auch ehrlich sagen, ich habe ja nur abends gearbeitet. Ich habe die Kinder in die Kita oder in den Kindergarten gebracht. Und hatte dann auch Zeit und habe das sehr intensiv gemacht und habe das gern gemacht, begeistert mich. Und das, also ich sage, Engagement ist total wichtig, egal in welchem Raum. So bin ich zur Politik gekommen, und so habe ich auch einen Mann, also ich war da auch akzeptiert und auch von den Trägern, bin dann auch nett verabschiedet worden, weil du scheidest dann ja aus, wenn die Kinder den Kindergarten verlassen, und bin dann Elternbeiratsvorsitzende in der Grundschule Weststadt geworden und war dann im GEB Schulen, also Gesamtelternbeirat Schulen. Und da habe ich, ja, da bin ich da so dazugekommen, also zu Kommunalpolitik, und bin ja jetzt Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, ich bin Kreisrätin.
Ja. Was passiert denn da in so einem Kreisrat? Ich habe keinerlei Vorstellung, weil von so einem Kreisrat kriege ich jetzt persönlich gar nichts mit.
Der Kreistag, also ich bin sozialpolitische Sprecherin im Kreistag. Ich bin im Sozialausschuss. Das ist das, was mich auch am meisten interessiert. Ich bin über den Kreistag, bin ich OSK-Aufsichtsrätin. Also beschäftige ich mich mit Sozialem und Gesundheit im Kreistag, sind 2/3 des Kreishaushaltes ist für Soziales. Da ist viel, also Jobcenter und so, das sind eigentlich Durchlaufposten, das sind Bundesmittel, die über die Landkreise verteilt werden. Eingliederungshilfe, also Menschen mit Behinderungen oder die Hilfebedarf haben. Das machen wir, viele soziale Einrichtungen, also BTHG, Bundesteilhabegesetz, wird auch über den Landkreis ab Jugendamt, das ist alles im Kreis. Zusätzlich macht der Landkreis, organisiert den ÖPNV, also öffentlichen Nahverkehr, Busse und so weiter. Müll ist in der Zuständigkeit vom Landkreis. Dann haben wir, also Umweltschutz ist auch klar. Und
ja, du musst ja nicht vollständig aufzählen.
Das ist okay. Nee, aber weil wir hatten in der letzten Kreistagssitzung, was die wichtigen Sachen sind. Und da hat jemand gesagt, der Müll ist noch dabei. Ja, aber für mich sind die sozialen Fragen, Jugendamt und so, das ist das, was mich natürlich, es interessiert mich am meisten. So kann ich das ja sagen, Gesundheitsvorsorge. Also der Landkreis hat ein ganz gutes, finde ich, Hausarzt, also Arbeitskreis, um die Hausarztversorgung im Landkreis Ravensburg zu machen, organisiert. Also es gibt eine kommunale Gesundheitskonferenz, das wird vom Land gefördert, und es gibt eine kommunale Pflegekonferenz, da bin ich Mitglied, und da wird halt, weil du kannst das nicht kommunenspezifisch planen, Landkreis, also wie organisieren wir Pflege, wie organisieren wir Gesundheit in dem Landkreis.
Vielleicht daran anschließend, was ist dann dein politisches Ja, Fachgebiet oder Hauptbetätigungsfeld?
Ja, Gesundheit und Soziales ist klar. Also da komme ich her. Ich bin ja auch in die Grünen eingetreten als Sozialpartei. Ja, also dieses jeder Mensch hat seinen Platz in dieser Gesellschaft ist für mich was total Grünes. Also diese Akzeptanz und die Vielfältigkeit, das ist mir wichtig. Deswegen, die meisten kommen ja zu den Grünen über Artenschutz oder Klimaschutz. Ich komme über Soziale, weil dieses Gesellschaftsbild mir so gut gefällt und so wichtig ist. Ja, also Flüchtlingsunterbringungen und so sind noch im Landkreis, wollte ich sagen. Fällt mir da so ein. Genau, und daher, ich bin auch im Gemeinderat, bin ich auch in Bildung und Soziales in dem Ausschuss. Das ist auch eine ganz gute Vernetzung. Manches wird in der Kommune, also in Ravensburg organisiert, manches im Landkreis, und da hast du auch einen guten Wissenstransfer, und die Gesundheitsversorgung, das interessiert mich halt, also mit der OSK, Oberschwabenklinik, da, ja.
Werbung! Heute gibt's bei uns im Podcast wieder richtig gutes Zeug. Und wir freuen uns sehr, dass diese Folge unterstützt wird von der Kreissparkasse Ravensburg. Hey, weil ganz ehrlich, richtig gutes Zeug passiert nicht nur auf der Bühne oder in Projekten, sondern auch dann, wenn jemand Heimat möglich macht. Die Kreissparkasse engagiert sich hier in Ravensburg und der Region für Menschen, Ideen und Gemeinschaft. Und auch für das Lichterfest Ravensburg. Und genau das feiern wir, wenn aus Unterstützung nicht einfach nur ein Logo wird, sondern ein echtes Wir bringen die Stadt zum Leuchten. Danke, Kreissparkasse Ravensburg. Werbung Ende!
Vielleicht nochmal zurück zu dir, so ein bisschen persönlich. Jetzt gar nicht so sehr wo, aber eher so, Wie wohnst du heute hier in dieser Region?
Also wir, mein Mann und ich, wir haben uns vor vielen Jahren, und wir zahlen es auch 30 Jahre brav ab, ein Reihenhaus, Baujahr 62, in der Weststadt gekauft. Also, und die sehen ja fast alle gleich aus. Und wir zahlen ewig und drei Tag. Und hättest du mir, als ich Jugendliche oder Anfang 20 gewesen wäre, gesagt, ich kaufe jemals ein Reihenhaus, hätte ich gesagt, das ist das Letzte, was ich mache. Das ist der Inbegriff des Spießertums. Das finde ich total schrecklich. Aber wir fühlen uns da total wohl. Und ich habe dann meinen 40. Geburtstag. Da habe ich dann gesagt, okay, jetzt wohnen wir hier im Reihenhaus, ich werde 40, sind wir jetzt total spießig? Ich gesagt, nee, es ist die Haltung, ob du spießig bist oder nicht und nicht der Wohnraum, in dem du wohnst. Und dann haben wir How to Rock a Reihenhaus Party on 4 Floors gemacht. Ich habe 100 Leute eingeladen, DJ bestellt. Und dann haben wir im Schlafzimmer die Gin Tonic Bar aufgebaut und haben Party on 4 Floors gemacht.
Was leben da so für Menschen drumherum? Mit wem bist du da so täglich praktisch im Kontakt?
Also meine Nachbarn sind die Kommune West. Wir machen eine Routenfesteinladung zusammen und das ist total nett. Also wir haben früher in Schmalek gewohnt und da haben wir uns nicht so wohl gefühlt. Du hast in der Weststadt halt alles. Ja, also wir in unserer Reihenhausreihe sind schon alles Mittelstandsfamilien unterschiedlichen Alters oder sogar fast ähnlichen Alters inzwischen. Und wir haben es nett miteinander. Aber in der gegenüber ist ein Wohnblock und da sind Sozialwohnungen drin. Und das mag ich so an der Weststadt. Da kannst du einfach sein, wie du bist.
Was ist denn dir da im Zweifel wichtiger? Die individuelle Freiheit oder das, was für die Gemeinschaft funktioniert?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber ich glaube echt die Gemeinschaft. Ja, weil ich glaube, wir kommen mit diesem Hochindividualisierten nicht weiter.
Hast du vielleicht ein Beispiel im Kopf, wo du das mal abwägen musstest?
Also ich meine, du bist ja immer in Gruppen. Also ich bin in der Fraktion, also sowohl im Kreis als auch im Gemeinderat. Wir sind ja keine homogene Gruppe. Wir haben auch Kontroversen, ist ja klar. Und ab und zu muss halt sagen, ja, okay, ich folge der Fraktion. Also das ist schon so. Also ja, in der Nachbarschaft, du musst immer mal mitgehen und was machen, was du nicht so toll findest. Das ist in jeder Gruppe so.
Ja, und auf einer höheren politischen Ebene betrachtet ist das ja eine, glaube ich, eine total relevante Abwägung, ja, die man immer wieder treffen muss, ja, in allen möglichen Politikbereichen.
Ja.
Ja, weil du hast ja immer Einzelinteressen,
ja,
von jemandem, der seinen Wald gerne behalten möchte, aber jemand anderes, zum Beispiel eine Gemeinde, möchte da jetzt eine Wohnsiedlung hinbauen, als fiktives Beispiel, keine Ahnung.
Also dann nehmen wir lieber gleich die Windräder.
Oh ja, dann okay, mach mal Windräder durch.
nee, also da muss ich schon auch ehrlich sagen, also wir bauen jetzt hoffentlich bald die Windräder im Altdorfer Wald. Und da ist meiner Meinung nach das allgemeine Interesse weg von fossilen Brennstoffen und auch Unabhängigkeit von Europa. Das ist mir total wichtig, weil wir im Moment können wir uns aussuchen, ob
du meinst Unabhängigkeit von Europa in Bezug auf zum Beispiel Petrostaaten.
Ja, wir können uns im Moment aussuchen.
Nicht, dass der Altdorfer Wald unabhängig wird von Europa.
Nein, 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 nein. Aber wir können uns im Moment aussuchen, ob wir uns Gas und Öl von Putin oder von Trump kaufen. Ich weiß auch immer nicht so genau, was besser ist. Also da meine ich, dass wir selbstbestimmt aussuchen können, was wir machen. Ich meine, wir sind digital abhängig von der USA, wir sind von Energieträgern abhängig und da glaube ich, dass wir gemeinsam als Europa unabhängiger werden müssen. Und da muss jeder seinen Teil dazu beitragen. Es gibt in Europa, also es gibt zwar Gas in Norwegen, ja, aber wir können überall und wir können hier in Oberschwaben Strom produzieren. Und die Transformation der Wirtschaft und also der Energieversorgung ist ein Riesenprojekt, was hochkomplex ist, was total schwierig ist, was nicht von heute auf morgen passiert, was hohe Investitionen erfordert, das ist mir alles klar. Aber ich glaube trotzdem, dass das mittelfristig die bessere Variante ist. Und da würde ich sagen, ja, mich stört es jetzt individuell, wenn im Alter verweilt mein Ausblick gestört wird, weil das ist ja eine individuelle Einschränkung, aber da sage ich, dass das Gemeinschaftsgut höher ist. Unabhängigkeit, sichere Energieversorgung und auch günstige Energieversorgung.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall mal eine Abwägung, die würde ich mal so stehen lassen. So eine andere übergeordnete Frage vielleicht, was reizt dich?
Um im Landtag mitzuarbeiten, oder? Also ich merke das immer mehr. Ich mag das total gern, die Verantwortung zu übernehmen. Mit am Tisch zu sitzen, wenn schwierige Entscheidungen gefällt werden. Sieht man jetzt bei den Verhandlungen zwischen der OSK und MCB, also Medizincampus Bodensee. Mir macht das Spaß. Und das ist, ich meine, das macht ja auch zum Teil schlaflose Nächte. Also das sind keine einfachen Entscheidungen. Ja, und da geht es auch um viel Geld. Und egal, wie du entscheiden wirst, irgendjemand wird es kritisieren und wird auch irgendein gutes Argument dagegen finden. Das ist so. Aber die Verantwortung zu übernehmen und mitzuentscheiden, das reizt mich. Da habe ich Bock drauf. Mhm.
Da muss ich jetzt irgendwie kurz drüber nachdenken. Ja, weil ich frage mich dann jetzt, und was reizt dich da dran? Also okay, du hast da Bock drauf, dir macht es Spaß. Vielleicht bist du auch gut da drin. Das unterstellen wir jetzt einfach mal für den zuträglichen Gesprächsverlauf. das kann ich ja auch gar nicht beurteilen. Dir macht es Spaß, Verantwortung zu übernehmen. Okay, aber warum? Also in solchen Diskussionspunkten, welchen Beitrag leistest du dann da zum Beispiel, den anderen nicht leisten?
Also, wir sind im OSK-Aufsichtsrat 19 Leute, 2 Frauen, 2 grüne Frauen. Ja? Und das ist eine andere Perspektive und ich habe mir das geschworen und ich schaffe das auch, sie lächeln und sie wissen es auch. Ich erwähne oder ich thematisiere in jeder Aufsichtsratssitzung das Thema Geburtshilfe. Und das ist ein Riesenthema. Und das ist gut, dass ich das vorantreibe. Jetzt ist es ganz gut organisiert. Alle gehen davon aus, dass die Geburtshilfe in Tettnang schließen wird. Davon geht man auch schon länger aus. Das sind 700 bis 1000 Geburten. Habe ich gesagt, Leute, ihr müsst euch vorbereiten. Ja, und das ist keine Nebensächlichkeit. Deswegen gibt es jetzt den dritten Kreissaal in Ravensburg und in Wangen. Habe ich gesagt, ihr müsst dazu rechtzeitig die Weichen stellen und nicht abwarten und proaktiv damit umgehen. Das sind mir Sachen, also Frauengesundheit. Ich meine, guck dir die anderen an. Also Geburtshilfe ist nicht die lukrative Station in der OSK. Ja? Und ich finde, es ist ein Skandal, dass derzeit in dem Maximalversorg, oder jetzt geht es im Moment, aber letztes Jahr war es so, der Maximalversorger für die Region ist das EK, also Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg. Und da sind Frauen unter Wehen weggeschickt worden, haben gesagt, also wenn es eine unproblematische Geburt ist, fahren Sie nach Tettnang oder fahren Sie nach Wangen. Und alle Geburten, die schön sind, die unproblematisch zu erwarten sind, was ja auch oft der Regelfall ist, sind weggeschickt. Nicht alle, aber zum Teil, ja, je nach Kapazität. Und das ist nicht mein Anspruch. Und wenn eine Frau sagt, ich möchte im EK, weil ich möchte die Sicherheit der Kinderklinik vor Ort, dann möchte ich, dass diese Kapazitäten gegeben sind. Und das ist wirklich ein Unterschied, weil die anderen, die denken das schon mit. Ich bin mal nett.
Okay, ich merke, das ist ein Thema, bei dem du aktivierst.
Ja.
Ja. Wie gehst du denn mit Gegenwind um?
Ich übe.
Okay, das also, heißt?
Ich übe. Ich habe auch mal, der Mane hat 2021 nach der Wahl zu uns gesagt, ich kandidiere nicht mehr. Das war ihm klar, der wird jetzt im März 65. Er war dann 10 Jahre Minister und er war dann 15 Jahre Abgeordneter und hat gesagt, da ist nichts mehr zu holen. Und diese Polit-Junkies, die nicht aufhören können, so will er nicht sein. Also wir wussten es schon relativ lang, oder ja, wir wussten 5 Jahre, dass er nicht mehr kandidiert. Und ich war dann natürlich relativ schnell in der engeren Auswahl von den Leuten, die kandidieren könnten, die grundsätzlich mal geeignet wären. Und dann habe ich mal einmal mit ihm ein Gespräch geführt und habe gesagt, ich habe total Angst, dass ich das nicht aushalte. Weil so ein Wahlkampf kommt schon von Kampf. Das ist so. Und das ist schon länger her. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich halte das nicht aus. Ich bin da nicht stabil genug. Und dann hat er zu mir gesagt, das kann man üben. Und das übe ich.
Okay, wie übst du das mit deiner eigenen Geisteshaltung, mit Reflexion, mit?
Ja, ich lasse mich auch begleiten. Also ich lasse mich einmal im Monat coachen, mehr kann ich mir nicht leisten. Aber das tut mir gut, das zu reflektieren und auch zu sehen, das ist eine Personalentwicklerin, die sonst eigentlich Teams coacht und so. Also es ist jetzt keine psychotherapeutische Geschichte oder so. Aber ich hatte vor einem Podium, hatte ich wahnsinnige Angst, weil ich bin ja, ich meine, so als Landtagskandidatin mache ich das ja das erste Mal und gesagt, oh, die können das alle viel besser. Und dann haben wir halt geguckt, was ist wichtig, wenn du auf so einem Podium sitzt? Welche Botschaften möchtest du senden? Wie geht's dir? Und es geht eigentlich eher mal darum, wie geht's mir und wie stehe ich dazu? Ich meine, ich war beim Bauernverband auf dem Podium am Montag. Die haben mich auch nicht gemocht, aber da muss halt gucken, okay. Und dann, das übe ich gerade. Klappt nicht immer, aber es wird besser.
Okay, okay. Und wie gehst du so mit Gegenwind im Netz um? Wie erlebst du die Debatte im Netz?
Bis jetzt geht's ganz gut. Bei ein paar, die ich auch kenne, denke ich mir, mein Gott, Leute. Wir löschen auch so Kommentare, die wirklich überhaupt nichts, also wir lassen auch viel stehen, also Kritik, berechtigte Kritik von anderen Personen und so, das ist vollkommen okay, aber wenn das nur so grüne Beleidigungen, weg mit dem grünen Scheiß oder die Grünen ruinieren Deutschland, das löschen wir auch. Also da werde ich schon auch resilienter, mache ich jetzt, also ich meine, ich habe für Manne gearbeitet, ich habe sein Facebook gehostet während der Pandemie. Das war total belastend, auch für uns Mitarbeitenden. Das war echt, also wir haben jeden Morgen haben wir uns zusammen hingesetzt und haben gelöscht, was über Nacht kam und haben natürlich auch viel beantwortet. Da waren ja viele berechtigte Fragen, wusste ja niemand genau, was passiert und so, haben viele dann auch recherchiert, wie diese Corona-Verordnungen dann auch gemeint sind und umgesetzt werden sollen und so. Also es war, ja. Und das war nach so langer Zeit zum Teil auch wirklich belastend, haben wir es so gemacht, da haben wir uns morgens zu zweit hingesetzt. Und haben zu zweit sind die Kommentare durchgegangen, um dann halt jemanden zu haben, mit dem du darüber sprichst. Das ist wichtig.
Du hast jetzt schon zweimal angesprochen, darum frage ich nach, was lernst du aus der Corona-Zeit?
Diese Gesellschaft muss resilienter sein und sich auf Krisen besser vorbereiten. Und das bezieht den Spannungsfall ein, also kriegerische Tätigkeiten, aber vor allem auch Naturkatastrophen, wie es Ahrtal, hat sich auch nie jemand vorstellen können, dass das so ist, also dass es Ahrtal mal zu so einer Katastrophe wird, wie es dann war. Im Nachhinein konnte ich es dann doch berechnen, warum das gerade so war, aber damit hat ja niemand gerechnet. Und ich denke, aufgrund von der Klimakrise werden solche Ereignisse öfters kommen, leider. Wie sie aussehen werden, wissen wir jetzt noch nicht. Ich meine, Wassermanagement ist ein Riesenthema. Wir haben das schon in Meckenbeuren 2024 gesehen. Das ist nicht weit weg von uns. Ja? Und das Starkregenereignis in Oberteuringen, wo diese eine Wolke, dieses Dorf innerhalb von einer halben Stunde komplett unter Wasser gesetzt hat, wahnsinnig Schäden. Also, und damit hat ja auch nie jemand gerechnet. Also mit mehr Hochwasser in Meckenbeuren schon, aber mit dem Starkregen in Oberteuringen. Und da müssen wir uns besser vorbereiten. Das ist meine Lehre aus Corona. Und da arbeite ich auch mit im Gemeinderat und auch, also im Kreistag noch nicht so, aber das möchte ich jetzt mehr anpacken. Aber als ich Fraktionsvorsitzende geworden bin im Gemeinderat, habe ich als erstes einen Antrittsbesuch bei der Freiwilligen Feuerwehr gemacht. Ist jetzt nicht so die grüne Vorfeldorganisation, aber das ist total wichtig und dass man da auch im Austausch bleibt, dass man sich vorbereitet und dass man, ja, die Verständnis füreinander entwickelt. Ja, also für die Feuerwehr ist es jetzt nicht so, dass ich kenne jemanden, der sehr engagiert ist in der Feuerwehr, da habe ich in den letzten Jahren schon sehr viel drüber gelernt, aber ich hatte damit ja auch nicht so viel zu tun. Aber was brauchen die? Die haben jetzt neue Uniformen gekriegt, die nicht so heiß sind, damit die im Sommer noch Einsätze machen können. Das sind so, weil immer mehr Hitzetage da sind und wenn die diese schweren Uniformen haben, und das ist ja persönlicher Schutz, den wir unbedingt brauchen und also diese Feuerwehrleute unbedingt brauchen, das muss dann die Kommune bezahlen. Das ist richtig, aber da einfach im Austausch bleiben und was brauchen die, was braucht auch, also ich war auch bei den Johannitern, ich war beim DRK, was brauchen die, was brauchen wir, wenn wir eine Großlage haben und Leute evakuieren müssen oder unterbringen müssen. In Meckenbeuren haben sie ja dann eine Unterkunft gebaut in der Schule. Da müssen wir, es gibt Übungen zur Einsatzplanung für Großlagen, also muss man halt auch sagen, es gibt Pläne, 2 Stunden Stromausfall, 2 Tage Stromausfall, 5 Tage Stromausfall. Das sind einfach. Und diese Stromausfälle können, also jetzt haben wir es ja in Berlin gesehen. Ich glaube, das bei uns wäre es ein bisschen anders, aber da war es ein Anschlag. Aber es gibt Hackerangriffe auf kritische Infrastruktur, also Kritis. Aber es gibt auch Naturkatastrophen, also Starkregen oder keine Ahnung. Da glaube ich, da waren wir so, hättest du mir das vor 5 Jahren gesagt, dass ich sowas hier in ein Mikrofon reinplapper, hätte ich den Vogel gezeigt. Das war mir alles nicht so bewusst. Das gebe ich auch ehrlich zu. Und wir haben in der Friedenszeit gelebt und vor dem Ukraine-Krieg hätte ich dir als Grüne gesagt, wir müssen abrüsten und wir können die Bundeswehr auflösen und so weiter. Das sehe ich nicht mehr so.
Das finde ich jetzt ziemlich hart, dass du das sagst, wir haben in einer Friedenszeit gelebt. Wenn ich jetzt deine Aussage richtig interpretiere, heißt es ja, dass du sagst, wir leben jetzt nicht mehr in der Friedenszeit.
Also ich sehe die Sicherheitslage und die Bedrohungslage sehr kritisch.
In welche Richtung?
Deutschland an sich wird jeden Tag hybrid angegriffen, also einmal durch digitale Angriffe auf Kritis.
Also, kritische Infrastruktur.
Ja, genau. Das ist das eine. Gezielte Falschinformation und Desinformation. Das ist auch hybrider Krieg. Diese Bedrohung sehen wir. Und also das ist der Angriff von außen. Da hat sich viel verändert. Da war Corona auch, also die Gesellschaft ist empfänglicher geworden, glaube ich, durch Corona, auf diese Desinformationen und alle, ich weiß es nicht, aber alle waren dann.
Ich auch nicht.
Alle waren dann plötzlich im Netz und alle waren zu Hause und das Zeug ist über einen rüber gespült worden. Und das ist ja schon auch anders seit, also vor und danach ist anders geworden. Also auch das Vertrauen in die Leitmedien ist zurückgegangen. Also das höre ich schon auch am Stand. Sie informieren sich falsch, gucken Sie mal da und dahin. Ja? Also wir können uns zum Teil nicht auf die gleichen Informationen einigen. Wenn ich am Stand jemand habe, der sagt, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel, die schicke ich weiter. Das ist vergeudete Zeit. Also das ist unerheblich. Also zumindest rede ich mit denen am Wahlstand nicht. Aber ich sehe, die Klimakatastrophe schreitet voran. Ich finde es spürbar. Ich war beim Bauernverband, ich war bei den Hopfenbauern, die sagen, ja, es hat sich verändert. Also es ist nicht so, dass man es nicht auch hier in der Region spürt. Mhm. Und da glaube ich, dass da einfach mehr passiert. Deswegen, also das eine ist die Bedrohung von außen, aber zum anderen ist auch die Sicherheitslage aufgrund von der Klimakrise verändert. Also unterschiedlich.
Diese Bedrohung von außen, vielleicht da nochmal auf das Thema Falschinformationen zum Gehen. Was können wir denn da dagegen tun am Ende des Tages? Weil mein Podcast, wir haben jetzt momentlang viel über auch negative Sachen gesprochen. Ja. Wir kriegen auch irgendwann gleich noch die Kurve, um über positive Sachen zu sprechen. Der heißt ja hier richtig gutes Zeug. Was können wir denn gegen Falschinformationen tun?
Also ich bin total froh, dass das jetzt in Medien und digitale Bildung mehr also fest verankert in den Lehrplänen sind, in unseren Schulen. Da müssen wir anfangen, Aufklärung. Und wir brauchen die wir diskutieren das ja jetzt auch gerade bundesweit, Social-Media-Verbot bis 16 und so weiter. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Ich glaube, wir kriegen das nicht umgesetzt. Also unsere Töchter sind 17 und 14, die sagen, also bis 16 ist auch ein bisschen spät. Ja. Auch der Kinderschutzbund, da habe ich gerade gestern ein Interview gehört, die sagen, ja, digitale Teilhabe ist wichtig in unserer Zeit. Die Kinder müssen begleitet werden und es muss einem 15-, 16-jährigen Jugendlichen auch möglich sein, sich frei in der digitalen Welt zu bewegen. Also das ist der Kinderschutzbund, der das sagt. Aber es muss halt sicher sein. Im Moment ist das Netz ein rechtsfreier Raum. Ja, also wenn Moonwalk 123 irgendwas schreibt, dann passiert nichts. Ich glaube, da müssen wir schon noch mal hingucken. Also wir haben auch, also unsere Kinder und Jugendlichen sind gefährdet, auf verschiedenen Ebenen. Es ist kein Safe Space für Kinder und Jugendliche, aber auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viele Chancen. Also es ist alles zu verdammen, meine ich nicht, aber da glaube ich, müssen wir noch mal hingucken. Und was ich echt ekelhaft finde und was uns überschwemmt gerade, ist diese Kinderpornografie. Ja, ist ganz furchtbar. Und alles im Netz. Und das kann nicht sein, dass wir das so laufen lassen. Also da glaube ich, dass wir, es gibt da jetzt schon mehr Ressourcen bei der Polizei. Und
die Polizei ist ja auch Landessache, oder?
Ja. Und da gibt es so spezielle Reviere, die sich nur damit beschäftigen. Das ist gut, da kommen wir voran, aber das ist so eine Masse.
Große Datenmengen auszuwerten, kann man dann ja zum Beispiel mit KI-Tools machen.
Yes.
Und wenn du da jetzt gerade so drüber redest, fällt mir ein, ich muss dazu sagen, ich verfolge jetzt nicht aktuelle tagespolitische Berichterstattung, aber irgendwie fällt mir ein, dass ich im Hinterkopf habe, dass man in Baden-Württemberg zumindest mal überlegt hat, ob man Palantir einführen soll.
Es wird eingeführt. Aha. Also das war in den letzten Jahren die größte Regierungskrise in Baden-Württemberg.
Ach wirklich?
Ja. Und zwar ist das so, der Polizeiinspekteur, der für die Ausstattung der Polizei zuständig ist, der hat einen Vertrag mit Palantir über 25 Millionen Euro für 5 Jahre unterschrieben. Er darf das. Also es ist in seinem Budget. Und es wusste anscheinend niemand, also es wusste anscheinend nicht der Innenminister und es wusste anscheinend auch der Staatssekretär nicht. Ich persönlich werde es nie nachvollziehen können, ob es stimmt oder nicht. Aber dem war ja vollkommen klar, dass das mit den Grünen nicht machbar ist. Deswegen haben sie es einfach unterschrieben. Das gab dann wirklich Krisensitzungen in der Staatskanzlei und oder im Staatsministerium und dann hat man diese Verträge geprüft, ob wir zurückkommen und dann hast du halt die Wahl. Wir schreiben diese 25 Millionen ab und sie sind weg oder wir setzen es ein. da haben die Grünen nachverhandelt. Dieser Vertrag wird automatisch nach 5 Jahren enden. Es gibt bestimmte Kontrollmechanismen. Das KI-Tool von Palantir wird nicht eingesetzt.
Hä, aber was denn dann sonst?
Die vernetzen ja die Daten. Und du kannst, da gibt es verschiedene Tools, also so tief bin ich da dann auch nicht.
Ja, also,
aber du kannst das dann mit, also die fügen das nur zusammen, okay, und machen dann, also so ein bestimmtes Tool.
Also man hat eingesetzt verschiedene Datenquellen und,
ja, okay, genau, die vernetzen das. Mhm. Es ist, und es ist, werden jetzt Gelder zur Verfügung gestellt, um ein europäisches Palantir, also eine europäische Alternative zu entwickeln, weil die Sicherheitskräfte sagen, wir brauchen auch so moderne Tools. Die organisierte Kriminalität ist uns immer voraus, werden sie auch weiterhin sein. Aber es kann nicht sein, dass wir, überspitzt, so ist es nicht, aber bei der Polizei faxen und die organisierte Kriminalität die besten technische Ausstattung hat. Also das geht nicht.
Ja, okay. Was macht diese Software heute so grob, hast du da einen Überblick? Also wenn nicht, dann ist auch okay, ja. Also ich weiß.
Ja, die vernetzen auch halt unterschiedliche Daten. Die können Social Media, Bewegung, Strafverfolgung. Okay. Also was ich total interessant fand, was ich nicht wusste, Palantir ist ja nicht für Sicherheitskräfte eigentlich eingesetzt worden, aber das wird total in der Ukraine eingesetzt. Und die Agnieszka Brugger sagt, ohne Palantir würde die Ukraine längst nicht mehr so sein, weil die beobachten Drohnenflüge und werten dann aus, wie das zusammenspielt und können dann gezielt sich wehren.
Okay.
Also das ist, es gibt unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und in der Ukraine ist das ein total wichtiges Tool. Es kommt eigentlich von der zivilen Einsatz, aber du kannst das halt ist alles mitmachen.
Und was fanden die Grünen an Palantir dann irgendwie nicht so
gut?
Naja,
also wir wollen nicht, dass wirklich so viele große Datenmengen auf irgendwelchen Servern in der USA sind. Und wenn wir wissen, also die Trump-Administration scheint ja etwas unberechenbar zu sein und dass die dann einfach die Daten abziehen, das wollen wir nicht. Und deswegen, also das war jetzt auch mitverhandelt, die Daten liegen auf europäischen Servern. Ich meine, so IT-Spezialisten sagen, das ist, funktioniert nicht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich hoffe mal, dass es einigermaßen sicher ist.
Das werden wir nicht wissen. Ich glaube, so ein großer Mitbewerber von Palantir, nicht in diesem militärisch-Polizei-Dings, ist Celonis.
Kenne ich nicht.
Ja, doch, die sind aus München. Ich glaube, das ist am höchsten bewertete Startup in ganz Deutschland, weil die im Endeffekt genau das Gleiche machen wie Palantir. Die sind halt nur nicht an der Börse.
Und das ist halt die Frage. Und jetzt will der Bund auch noch Palantir kaufen. Also wir sehen das kritisch. Dobrindt verhandelt das gerade. Wir wollen eine europäische Alternative. Also und dann ist es, also in diesem Knebelvertrag, aus dem du nicht rausgekommen bist, haben mehrere Anwältinnen geprüft. Wenn es eine Bundes-Palantir-Lösung gibt, dann können wir damit aufgehen. Wenn wir eine andere Software einsetzen, müssen wir die 25 Millionen trotzdem bezahlen.
Ah, okay. Also hat Palantir gute Anwälte, die sich solche Sachen vorher schon auch überlegt hatten.
Ja, allerdings.
Das ist ja wunderbar. Da passt dann der Satz, einmal mit Profis arbeiten. okay, ist doch schön. Du hast es ja gerade schon beschrieben, du triffst dich mit unterschiedlichsten Menschengruppen, mit dem Bauernverband, mit den Hopfenbauern, mit Leuten im Aufsichtsrat von der OSK, mit Leuten am Stand, in Gesprächen wie mit mir hier jetzt. Welche Begegnung hat dich denn zuletzt nachdenklich gemacht?
Ganz viele. Ich nehme ja von jeder was mit. Ich habe so viele tolle, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich da. Weißt du, wir waren bei Wengler, ich war bei EBZ, das sind große Firmen, ich war bei einem Obsthändler, der hat 20 Mitarbeitende, ich war DAK, Johanniter, also Schulen. Okay, was mich zwei Nächte hat nicht schlafen lassen und was mich sehr prägt, sehr nachdenklich macht, mir sehr große Sorgen macht, war, wir waren am Montag vor 10 Tagen auf einer Podiumsdiskussion in der Realschule Wilhelmsdorf. Da war da die Aussage des Podiums stand schon vorher fest. Also es war ganz sicher die schwierigste oder schlimmste Podiumsdiskussion in dem Wahlkampf, weil schlimmer kann es nicht mehr werden. Aber egal, es war, wie es war. Und die Aussage des Podiums stand vorher fest, wir wollen die Realschule so, wie sie früher war. Und seitdem es die Grünen gibt und an unserem schönen dreigliedrigen Schulsystem rumgedoktert haben, seitdem ist alles schlimmer. Das war die Aussage, die davor und danach feststand. Deswegen hätten wir uns die 2,5 Stunden sparen können. Aber es war, wie es war. Und dann waren wir am Mittwoch bei der Podiumsdiskussion der GEW, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Und da war ganz andere, also Montag Realschullehrerverband, Mittwoch GEW. Da sind andere Lehrkräfte, also auch Gemeinschaftsschullehrkräfte, auch Realschullehrkräfte organisiert, auch Grundschullehrkräfte, auch Erzieherinnen, also ein bisschen andere. Es sind ja im Prinzip Lehrervertretungen oder Gewerkschaften. Da ist dann die Antje ausgebuht worden und ich bin am Montag ausgebuht worden. Und was mich so nachdenklich macht, die Gräben sind so tief. Die Kompromissbereitschaft eigentlich null. Jeder weiß es besser. Unser Bildungssystem stellt im Moment niemanden zufrieden. Also wir haben objektiv gesehen im Vergleich nicht die besten Ergebnisse. Die Lehrkräfte sagen, wir sind überlastet. Alle Eltern erzählen irgendeine Geschichte, die auch nicht so toll sind. Die psychische Gesundheit der Jugendlichen, Kinder ist auch nicht überdurchschnittlich. Es kostet einen Haufen Geld. Ja, also es ist nicht so, dass wir kein Geld für Bildung ausgeben würden. Also ist dieses Ergebnis nicht zufriedenstellend. Und Schule, Bildung ist in Zuständigkeit des Landes. Und ich bin da echt rausgelaufen und habe gesagt, wenn die Gräben so tief sind, dann werden wir dieses Schulsystem nicht verbessern können. Und wir Grüne, wir haben in unserem Wahlprogramm eine Enquete-Kommission Bildung, also das ist ein Dialogformat, wo Wissenschaft, wo Lehrerschaft, wo Elternschaft, Jugendliche mit zusammenarbeiten sollen, um diesen Schulfrieden zu erarbeiten. Und wir brauchen das. Diese zwei Podien, sie hätten nicht unterschiedlicher sein können. Und es ist auch so echt, ja, aggressiv ist es nicht, aber es ist, keine Verbindung da. Und das macht mich, das macht mich fertig, weil, und wenn du die, ich habe für die Podien, habe ich 5 Stellungnahmen zur Landtagswahl von 5 unterschiedlichen Lehrerverbänden gelesen. Es gibt noch mehr. Vom Grundschullehrerverband bis zum Philologenverband. Philologenverband ist von den Gymnasiallehrern. Alles Mögliche habe ich gelesen. Und es hätte nicht unterschiedlicher sein können. Und jeder von denen verteidigt das, seine Pfunde und will nichts verändern, aber trotzdem sind alle unzufrieden. Zum Teil wollen sie schon was verändern, das ist jetzt ein bisschen, ja, aber hey, so kommen wir nicht weiter. Doch, das war wirklich das, was mich jetzt am meisten auch ein bisschen desillusioniert hat.
Okay, also diese tiefen Gräben, ja. Dieses Gegeneinander, ja. Ja. Positionen aufbauen, so höre ich das da jetzt. Und was wäre deine Idee, wie kann man das überwinden?
Ja, wir brauchen echt ein Dialogformat, wo wir uns gesamtgesellschaftlich darauf einigen, was sind unsere Ziele, was wollen wir erreichen in der Bildung, wie sollen unsere Kinder vorbereitet werden auf diese hochglobalisierte und digitalisierte Welt, weil wir werden es nicht zurückdrehen können, auch wenn das andere Menschen vielleicht wollen und früher war alles besser, habe ich jetzt sehr viel gehört, gerade in den Bildungsdiskussionen, aber es wird nicht mehr so sein und es wird nicht mehr so werden wie früher. Auch die Familien haben sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert. Und alle Lehrerverbände, also die Lehrerverbände sind so eine heterogene Gruppe und die Elternschaft ist auch so eine heterogene Gruppe. Und Schulverwaltung ist auch nochmal schwierig. Ja? Wenn wir müssen uns auf die Ziele verständigen und dann den Weg suchen und dann sagen, okay, jetzt einigen wir uns gesamtgesellschaftlich darauf. Und wenn dann auch nicht genau das dabei ist, was ich will, aber ich gehe diesen Weg mit, weil das Schulsystem baust du ja nicht von heute auf morgen um. Das dauert ja alles lang und wie sind dann die Wirkungen und so. Und dann sagen, okay, und jetzt laufen wir alle gemeinsam die nächsten 20 Jahre in diese Richtung. Dass du da mal was nachjustierst, kein Thema, ja, in so einem großen Tanker. Aber ich bin echt, ich glaube nicht, wenn wir uns auf diesen Weg verständigen und nur so klein rumdoktern und jeder so ein bisschen an seinem Stellschraube dran, werden wir es nicht besser machen können.
Was wäre denn da für dich der große Weg, den es einzuschlagen gibt? Was sind die großen Punkte, die du verändern würdest?
Ja, aber wenn ich jetzt sage, also ich weiß, was ich dazu sagen würde.
Ich weiß das ja nicht. Ich bin schon seit 25 Jahren aus der Schule raus. Ich habe keine Ahnung von Schule.
Sei froh. Unsere Kinder sind 12. und 9. Klasse. Wenn die fertig sind, zünde ich eine Kerzle an, das sage ich dir. Weißt du, ich möchte das jetzt eigentlich, also ich habe da eine Vorstellung davon, aber ich möchte es jetzt eigentlich nicht sagen, weil ein Dialogprozess beginnt mit Offenheit. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass es so und so dann am Ende ist, dann kommen wir ja nicht weiter, dann sind wir ja genau an dem Punkt, wo wir jetzt sind, dass es jeder sagt, wir wollen es so und so machen und nö, deswegen, also ja.
Okay, ich habe eine andere Frage, weil du hast vorhin gesagt, du hast als ein Schwerpunktfeld auch Gesundheitspolitik.
Ja.
Und da frage ich mich, braucht es eigentlich eine private und eine gesetzliche Krankenkasse?
Ja, wenn du mich fragst, nicht. Ah, okay. Aber da bin ich ja total entschieden. Aber also ich habe jetzt auch inzwischen Ärzte, Ärztinnen kennengelernt, die das sagen, das funktioniert so nicht. Aber das ist auf Bundesebene.
Und ah, okay, das ist keine Landespolitik. Bildung ist halt eben Landespolitik.
Ja. Und weißt du, das kann nicht sein, wenn ich Königin von Deutschland wäre, wäre das das Erste, was ich abschaffen würde, private Krankenversicherung. Wohl wissen, dass das sehr komplex ist, aber ja.
Was, nee. Königin von Deutschland zu sein? Nee.
Ja, das wäre auch komplex, ja, aber die haben ja Rücklagen, da geht es ja auch echt um viel Geld. Aber man müsste ja mal einfach mal anfangen. Weil dann haben wir nämlich den Punkt, ja, jeder will irgendwie ein Knie operieren und was weiß ich, Kardiologie ist im Moment gerade sehr lukrativ, das wechselt ja auch immer mal wieder. Aber niemand will die Oma mit über 80, die verschiedene Erkrankungen hat, die sich einen Oberschenkelhals bricht und dann lange Liegezeiten hat, die will niemand behandeln, weil da verdienst du kein Geld damit. Und das
als Klinik praktisch.
Als Klinik und das geht nicht.
Ich mache immer so harte Themen-Cuts und habe schon wieder so eine offene Frage und bin gespannt, was kommt, weil ich fand jetzt gerade deine Antwort, die halt schon auch nach mit den Gräben. Vielleicht kommen wir dann nachher nochmal zurück auf eine andere Ebene. Was war denn dein letzter Lernmoment?
Ich lerne gerade jeden Tag, total. Also das ist ja das Geile an dieser Zeit. Also ich sage ja, dieser Wahlkampf ist der Ritt meines Lebens. Ich finde es total geil. Mir macht es mega Spaß. Ich finde es super. Und ich war, weil ich es halt jetzt, ich war am Dienstag in der Lukas-Klinik. Das ist das gehört zur Stiftung Liebenau. Das ist ein Krankenhaus für Menschen mit Behinderung. Die haben nur 20 Betten, aber die sind halt sehr spezialisiert. Und was die da machen, da waren unglaublich viele Lernpunkte da. Also ich habe mir das auch ausgesucht. Also die Stiftung Liebenau lädt alle Kandidierenden ein. Also es machen viele. Ich war auch bei der AOK. Also die Großen laden alle ein. Und dann habe ich mir bei der Liebenau gewünscht, ob wir in die Lukas-Klinik gehen und über medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderungen sprechen. Weil die Stiftung Liebenau hat zwischen 10.000 und 12.000 Mitarbeitenden. Du hättest da 4 Tage reden können. Und dann habe ich den Wunsch geäußert. Das war super cool, es war super interessant. Und Menschen mit Behinderungen haben auch unterschiedliche Krankheitsbilder oder also zum Teil, also Schnupfen ist da auch gleich, aber ja, auch psychische Erkrankungen. Das fand ich total beeindruckend, was ich da gelernt habe. Also es war mein letzter, wo ich, jetzt muss ich überlegen, was ich gestern gemacht habe. Weißt du, du machst jeden Tag 3-4 Termine, muss ich die meine Tage sortieren.
Genau, ich scroll ja parallel hier immer in meinem riesigen Fragenkatalog und lasse dann manche aus oder switch mal hin und her. Ich hätte eine Frage, die ich versuche, allen zu stellen. Und zwar, was ist denn Geld für dich?
Was Notwendiges, ja. Mhm. Also wir, mein Mann und ich, sind, klar, wir arbeiten beide, haben beide gute Jobs und sind damit sehr privilegiert. Das muss man da ehrlich sagen. Und das macht das Leben natürlich auch angenehmer. Das ist so. Mhm. Und wir haben den Luxus, wir müssen, also ich meine, ich finde nicht, dass wir, also wir haben ein Auto, ja, wir, dafür haben wir 4 Deutschland-Tickets, wir machen auch keine großen Fernreisen oder große Urlaube oder so. Das machen wir alles nicht. Aber wir leben in der luxuriösen Situation, dass wir alles haben, was wir brauchen. Und das, dafür bin ich sehr dankbar.
Mhm. Und auf so einer politischen Ebene, was ist da Geld für dich?
Ich beschäftige mich sehr viel mit Geld, also es ist schwierig zu sagen.
Das glaube ich nämlich, und darum frage ich.
Also die OSK macht zwischen 200 und 250 Millionen Euro Umsatz, kommt so, wackelt immer so ein bisschen, also in den Größenordnungen reden wir, also es kommt immer auf die Investitionen und so drauf an. Der Haushalt des Landkreises Ravensburg hat ungefähr 560 Millionen Euro, 565 Millionen Euro. Also beschäftigen wir uns viel mit Geld. Und da ist es halt, also es sind auch harte Verteilungskämpfe. Aber ich muss sagen, Armut ist mit eins der größten Gesundheitsprobleme, Bildungsprobleme, Teilhabeprobleme. Und das ist ja auch Geld. Also Armut ist ein Riesenthema und ich war auch bei der Caritas und so. Und was ich, wenn ich so mein Instagram-Feed angucke und was mich so Armut zu thematisieren, wir haben jetzt die Vesperkirche gerade gemacht, also Armut gibt es auch im Schussental, ganz klar. Dann habe ich da zweimal probiert, ein Video dazu zu machen und das Thema Armut zu thematisieren. Das sind die Videos, die mit Klimaschutz am schlechtesten laufen. Und
daraus schließt du, dass es die Leute nicht interessiert?
Ja, Armut und Klimaschutz. Ich habe auch mit den Organisatorinnen von der Vesperkirche geredet, habe ich gesagt, wie können wir das Thema Armut thematisieren und was das für Auswirkungen hat. Sagen Sie, es ist total schwierig und gerade im Moment, also dieses auf der großen politischen Bühne, diese Diskussion wird dem Thema Armut derzeit, glaube ich, nicht gerecht. Also das ist auch Geld und Familien, Kinder, die das nicht haben. Also bei meiner Tochter ist jemand in der Klasse, da denke ich mir, mein Gott, sind wir privilegiert, wie gut geht es unseren Kindern und wie schwer haben es andere Kinder?
Schauen wir mal, wenn wir beim Thema Geld jetzt gerade waren, 10 Jahre in die Zukunft. Mhm. Und wir stellen uns vor, wir sind jetzt 10 Jahre in der Zukunft und wir blicken auf die heutige Gegenwart zurück.
Ja.
Und du sagst dann zu mir, hey, wie glücklich können wir denn sein, dass wir vor 10 Jahren diese Investition getroffen haben? Auf Landesebene.
Auf Landesebene.
Weil du dann vielleicht ja im Landtag bist und daran mitgearbeitet hast, als Beispiel.
Weißt du, also das ist schwierig. Ich würde jetzt so, ich habe aber jetzt nichts Konkretes, das sage ich, jede Investition, die wir jetzt in Klimaschutz tätigen, ist eine gute Investition. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, das und das wäre die Maßnahme. Ich denke, wir brauchen da viel im Wassermanagement. Und da glaube ich, dass wir dann auch irgendwann sagen werden, gut, dass wir das gemacht haben, sonst wäre das oder das überflutet gewesen. Das auf der, ja, auf der anderen Seite, wir müssen uns in unser Bildungssystem investieren. Wir brauchen mehr multiprofessionelle Teams. Also das heißt, das sind so banale, in Anführungsstriche, Sachen wie ein digitaler Hausmeister. Ja, weil jetzt hosten irgendwelche Lehrkräfte die digitalen Geräte, das funktioniert nicht so. Oder Schulsozialarbeit, alles, was du in Prävention investierst, also auch medizinische Gesundheitsprävention, zahlt sich doppelt aus. Alles, was du in Bildung investierst, zahlt sich doppelt aus. Also auch in Kitas. Auf den Anfang kommt das an, frühkindliche Bildung. Da denke ich, das sind alles Investitionen, die sich lohnen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, wenn ich das auch nicht so cool persönlich finde, wir haben marode Brücken, wir haben marodes Schienensystem, wir haben marode Straßen. Das müssen wir auch machen. Wir müssen, ja, ich glaube, vielleicht gehe ich jetzt zurück und sage, wir müssen Investitionen in unsere Stromnetze machen und in unsere Stromversorgung. Muss ich das jetzt ranken? Das ist mir, das kriege ich nicht hin, weil ich glaube, wir können auf alles nicht verzichten. Also, mhm. Aber also im Sozialen ist es, wir müssen mehr Geld in die Prävention investieren.
Mhm. Das waren jetzt ja ganz unterschiedliche. Ja.
Politik ist unterschiedlich, vielfältig.
Unbedingt, das waren ganz unterschiedliche Punkte. Manche, die praktisch im Moment dann ablaufen, wie zum Beispiel bei dem Thema Bildung. Das ist ja jedes Kind jeden Tag neu.
Ja.
So eine Brücke, die steht dann halt irgendwann für 30 oder vielleicht 60 Jahre und so ein Strommast vielleicht auch.
Ja.
Oder so ein Erdkabel. Je nachdem. Wie stehst du dazu? Würdest du solche Sachen dann zum Beispiel auch über Kredite finanzieren oder nicht?
Ja, machen wir ja schon. Ja, und schwierig, ja. Also so dauerhafte Investitionen wie ins Stromnetz ist meiner Meinung nach unproblematisch, über Schulden zu finanzieren. Ob wir jetzt in die regelhafte Finanzierung von unserem Regelhaushalt, was Bildung ja ist, weil es ja fortlaufend ist, gehen sollten. Schwierig, weil ganz ehrlich, die Kinder, in die wir jetzt investieren, die müssen es zurückzahlen. Also da bin ich nicht, nee. Also der Regelhaushalt muss selber finanzieren. Wir sind in der glücklichen Lage, wirklich, dass Baden-Württemberg ein reiches Land ist und wir gut haushalten können und wir können nicht den Kindern einen Scherbenhaufen hinterlassen.
Mhm. Ich nehme wahr, in der Berichterstattung, in unterschiedlichen Medien, sei es in großen Publikumsmedien oder aber auch in kleineren Nischenmedien, da wird mir vermittelt, und jetzt bei meinem Arbeitgeber nicht, aber bei vielen anderen, da sehe ich es auch jeden Tag, dass unter Umständen Wirtschaftsunternehmen nicht so wahnsinnig gut geht und das jetzt auch kein lokales Ravensburg- oder Tettnang-Phänomen ist. Und da frage ich mich, was kann denn so eine Landespolitik gut tun? Was glaubst du denn auch, kann ein guter Punkt sein, um der Wirtschaft in Baden-Württemberg zu helfen?
Also es gibt verschiedene Maßnahmen, aber was wirklich alle sagen, sowohl die Großen als auch die Kleinen, sowohl die Sozialkonzerne, was die Liebenau ist, ja, aber auch die ehrenamtlichen strukturierten Sachen wie DRK oder Johanniter, sagen alle das Gleiche. Wir sind sowas von überreguliert und bis ins letzte Detail durchgeplant. Wir haben auch, also und das, davor mache ich mir am meisten Sorgen, dass Unternehmer mir sagen, ich habe keinen Bock mehr. Und das ist, weil das so kompliziert ist und ich will eigentlich meinen Job machen, ich will mein Unternehmen führen, ich will Verantwortung für meine Mitarbeitenden übernehmen. Die selbstständig sind, die sind dafür alles bereit und die sagen, hey, mit dieser Überbürokratisierung werden uns so viele Knüppel zwischen die Füße geworfen, dass wir keinen Bock mehr haben. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gehört, das macht mir echt Sorgen. Also wir haben EU-Verordnungen, wir haben auch Bundesverordnungen, aber da kann das Land schon nochmal was machen. Und das halte ich für den Standort, also auch aufgrund von Kostenersparnis und auch Motivation. Das ist ja ein Riesenpfund Motivation für total wichtig. Also das haben sie mir alle mitgegeben in ganz unterschiedlichen Intensitäten.
Okay. Also ich verfolge jetzt noch nicht so wahnsinnig lange, vielleicht so seit 15 Jahren, so die allgemeine, oder 20, die politische Debatte, also okay, doch schon einen Moment lang. ich höre das halt schon immer. Mhm. Ne? Bürokratieabbau ist schon immer so ein Thema. Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, solange wie das Thema ist, solange steigt ja auch die Bürokratie.
Genau. Wir brauchen mehr Pauschalisierung. Das heißt, wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs und das wird schwierig. Das wird auch für die Bevölkerung schwierig.
Was heißt denn das?
Ja, wir haben nicht mehr die Einzelfallgerechtigkeit.
Ja? Also, hast du ein Beispiel im Kopf?
Also, weißt du, kannst ja jetzt jedes individuelle Recht einklagen. Das wird nicht mehr gehen. Und dann haben wir auch manche Sachen, die ungerecht sind. Aber wir sind so ein überbürokratisierter, überregulierter Staat und wir können nicht allen Missbrauch verhindern.
Aber ich kann mir das aktuell nicht vorstellen und darum versuche ich das ja zu erfragen. Also wie können wir denn da hinkommen?
Also ich glaube, wir brauchen Paradigmenwechsel. Ja? Also vereinfachen, knallhart. Ich meine, das müssen wir dann halt auch selber machen. Gell? Also dann können wir nicht alles einklagen, weil dann gehen wir weg von der legislativen Entscheidung zu Richterrecht. Also, und ja. Das wollen wir nicht halt. Wir müssen uns über die Ziele vereinbaren. Also ich sage jetzt mal, wir haben Klimaziele. Wir wollen unsere Mitarbeitenden nicht ausbeuten, sondern fair behandeln. Wir wollen unsere Umwelt nicht zerstören, das ist jetzt bei industrieller Produktion, also ich leite kein Gift in irgendwelche Flüsse, sowas. Also wir stecken ein paar Regeln fest, auf die einigen wir uns und dann haben die Leute, also nicht so viele Regeln, wie wir jetzt haben, sondern wirklich nur die großen und dann haben die Leute die Freiheit, sich darin zu bewegen und auch nicht diese ständigen Kontrollen, sondern dann gibt es halt stichprobenartige Kontrollen und wenn du was findest, dann kriegst du halt echt eins auf die Finger. Aber diese Regeln, das wird schwierig, das wird auch nicht so einfach sein, weil wir haben das jetzt bei diesem schrecklichen, schrecklichen Unglück an Silvester in der Schweiz gesehen. Ja, also das ist, glaube ich, wirklich der Horror aller Eltern, dein Kind geht zum Feiern und kommt nicht mehr nach Hause. Also ich mag mir das nicht vorstellen, wie das den Leuten ging. Und wie lange hat es gedauert? 1-2 Tage, bis die Angehörigen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wo war der Brandschutz? Wie konnten da diese fehlerhaften Materialien eingebaut werden? Warum gab es in der Schweiz 5 Jahre keine Kontrolle dieser Gaststätten? Das ist aus der Sicht der Angehörigen sowas von verständlich. Die Erklärung in ihrer Verzweiflung und in ihrer Trauer wollen, das verstehe ich total. Aber das sind ja dann die Sachen. Dann willst du dich so absichern und mir tun auch die Mitarbeitenden im Landratsamt oder in der Stadtverwaltung halt auch echt zum Teil leid, ja? Die dann irgendeine Entscheidung treffen oder mal 5 Grad sein lassen und dann wird es beklagt und dann fliegt es um die Ohren und sie kriegen von ihrem Vorgesetzten eins auf den Deckel. Weil im Moment haben die Verwaltungen den Auftrag, Entscheidungen zu treffen, die nicht beklagbar sind. Und das funktioniert halt nicht. Dann haben wir zu wenig Spielräume, dann haben wir zu wenig Freiräume. Und dann ist es halt so, dass also im Baurecht, dann haben wir halt die Regeln, er hat sich dann dran an irgendwas gehalten und dann passt es halt dem Nachbarn daneben nicht, wie der gebaut hat, weil wir mehr Freiräume gegeben haben. dann kann ich das halt nicht mehr beklagen. Also das wird noch einen großen Aufschrei geben. Also das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, also es zermürbt uns alle. Es zermürbt ja uns auch uns Bürgerinnen und Bürger, wenn wir irgendeinen Antrag stellen müssen. Das kommt mir nicht weiter. Ich sage, ich habe den Bauern gesagt, die Bauern, die da auch echt verzweifeln und mit ihrer Antragstellung und jedes Jahr eine andere Regel und was sie dann und wie sie spritzen dürfen, deren großer Wunsch ist eigentlich mehr Eigenverantwortung. Und das höre ich auch von Unternehmerinnen, das höre ich aber auch vom Ehrenamt, die sagen, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber dann müssen wir es auch machen dürfen. Ne? Ja, doch, das ist, brauchen wir.
Okay, also einen gesamtgesellschaftlichen Aushandlungsprozess.
Ja.
Wie man jetzt in den einsteigt, das kann ich mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen.
Ich bin ja eine große Freundin von diesen Bürgerräten, Bürgerrätinnen, wo verschiedene Akteure zusammenarbeiten und Zufallsbürger, Bürgerinnen, aber halt auch Wissenschaft. Also es kannst du nicht nur die Schwarmintelligenz, das muss schon auch begleitet werden und auch politische Träger, also Verantwortungsträger, Trägerinnen. Ich glaube, dass das eine gute Lösung ist.
Okay. Wir versuchen nochmal zu einem positiven Zukunftsbild zurückzukommen. 5 Jahre Legislaturperiode, also 2031, sitzen wir zum Beispiel wieder hier, weil du wieder kandidierst. Was ist denn dann besser geworden zum Ende der Legislaturperiode?
Wir haben uns geeinigt auf ein, wie wir unser Bildungssystem verbessern wollen, wo wir vorangehen wollen. Wir haben ein verbindliches letztes Kindergartenjahr. Also wenn es verbindlich ist, ist es kostenfrei. Wir haben mehr Ganztagesschulen, weil ich finde das nämlich besser. Wir haben eine vielfältige, freie, gleichberechtigte Gesellschaft in Baden-Württemberg. Wir sind weiterhin wirtschaftlich erfolgreich. Wir sind jetzt einer der innovativsten Regionen weltweit und in Deutschland ja sowieso. Und wir können unsere Arbeitsplätze halten, haben die Transformation der Automobilbranche gut überstanden. Oder vielleicht sind wir noch drin. Wir haben unsere Stromnetze besser organisiert. Wir sind einen weiten, guten Schritt weitergekommen in der Mobilitätswende. Wir machen Klimaanpassung für unsere Städte und Quartiere und Viertel. Also mehr Grün, mehr Wasser, weniger Autos, weil wir ja die Mobilitätswende, weil wir Alternativen geschaffen haben. Mehr Platz, also in den Quartieren daher. Wir haben unsere alternde Bevölkerung in unseren Quartieren gut versorgt. Wir haben ein gut aufgestelltes medizinische Versorgung. Wir haben gute Arbeitsplätze in dem Medizinbereich. Wir sind in Green Tech, also in allen nachhaltigen Industriezweigen, gut vorangekommen. Da sind wir Weltmarktführer. Auch in der Medizinwirtschaft sind wir weiterhin Weltmarktführer. Ja,
können. Okay, das war jetzt relativ viel. Aber es kann ja auch relativ viel, also relativ gut laufen.
Ich möchte
noch
die Sicherheit anbringen. Ich glaube, ich möchte, dass wir weiterhin sicher in Baden-Württemberg leben.
Wenn du jetzt einen dieser Punkte rausgreifen könntest, an welchem hast du denn dann am meisten mitgearbeitet?
Also
was hast du da so konkret gemacht?
Wenn das Leben ein Wunschkonzert ist, dann komme ich in den Ausschuss für Soziales und Gesundheit. Und dann haben wir die medizinische Versorgung zukunftsfähig aufgestellt. Da müssen wir jetzt die Weichen stellen. Es werden in den nächsten Jahren, also in den nächsten 5 bis 10 Jahren, viele Hausärzte, Hausärztinnen in Rente gehen. Und wir haben so gute Strukturen, dass da keine Riesenlücke aufkommt und jeder noch die medizinische Versorgung hat, die er oder sie dann braucht.
Okay. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass du in den Landtag einziehst?
Also ich halte mich dran fest.
Okay.
Ich auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Das hat jemand gemacht, den ich in dem Wahlkampf kennengelernt habe. Der hat ganz am Anfang in ChatGPT eingegeben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Anna Wiech gewählt wird. Und dann hat ChatGPT gesagt, 50-50 plus. Und daran halte ich mich fest und ich gucke mich jetzt keine Umfragen mehr an. Also 50-50 kannst du mit anfangen. Ich denke, es wird sehr knapp werden. Aber 50-50 ist nicht nichts.
Okay, nur 50-50 ist doch eigentlich schon ganz gut.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das so ganz stimmt. Aber naja, ich möchte ja auch die Hoffnung behalten. Also vielleicht, manchmal muss man auch ein bisschen verdrängen. Also ich bin da nicht naiv. Ich weiß, dass es, ja. Aber ich habe eine kleine Chance, die kleine Chance nutze ich und dafür kämpfe ich.
Okay. Wir biegen langsam so auf die Zielgeraden ein. Vielleicht noch so eine Frage, was für Gruppen müsste man eigentlich mal an den Tisch holen, die sonst nie zusammensitzen?
Weißt du, mir fallen da ja so viele Themen ein. Also ich weiß nicht, ob die Artenschützer und die Landwirte zusammen am Tisch sitzen. Ich glaube nicht, ich habe den Eindruck nicht. Und da brauchen wir aber auch, das hallt in mir auch so nach, dass die Landwirte, die haben so wenig Vertrauen in Politik oder in die politischen Verantwortungsträger. Und ich glaube, wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Bei den Landwirten merkst du das so, dass man da eine Verständigung, also so will ich Politik halt machen. Also das leitet mich an, also Bündnisse, Bündnispolitik zu machen, ja, dass wir zusammen an Tisch sitzen und reden. Da bedarf es natürlich von allen Beteiligten auch eine gewisse Offenheit, um gemeinsam zu Lösungen zu kommen und kompromissbereit zu machen. Also ich war jetzt wirklich von ganz kleinen Unternehmen bis EBZ hat 2300 Mitarbeitenden, ja. Also ich war wirklich überall. Ich war in Kindergärten, ich war in Grundschulen mit 6 Lehrkräften, ja, 5 Klassen. Das ist mir total wichtig, diese Vielfalt der Gesellschaft abzubilden, wahrzunehmen und die richtigen Player miteinander zusammenzubringen. Und wenn ich jetzt die Landwirte nehme, das ist nicht einfach, die zusammenzubringen mit den Naturschützern. Ja, da sind auch tiefe Gräben zwischen denen und auch das Vertrauen in die Politik ist nicht da. Das zu verbessern, daran mitzuarbeiten, dass das Vertrauen gestärkt wird, den Vertrauen in diesen Staat. Ich glaube, ich meine, es ist total kompliziert. Und manche sagen, mein Gott, das dauert alles immer so lang. Aber ich glaube, Demokratie ist die beste Form, die wir haben. Und das müssen wir stützen und da müssen wir auch unsere Institutionen stützen. Das sind unsere Verwaltungen, die müssen handlungsfähig sein. Ja? Das ist auch eine handlungsfähige Justiz. Es kann nicht sein, dass wir 2 Jahre auf einen Prozess, also auf eine Gerichtsverhandlung warten musst. Diese Institutionen zu stärken und das Vertrauen in diesen Staat zurückzugewinnen, da möchte ich mitarbeiten. Weil ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, dann wird es nicht besser. Und das ist anstrengend und wir sind in Verhandlungsprozessen und wir haben unterschiedliche Interessen. Natürlich gibt es unterschiedliche Interessen zwischen dem Artenschutz und der Landwirtschaft. Aber es geht nur gemeinsam und das leitet mich, ob das jetzt Bildung oder Landwirtschaft ist, es geht nur gemeinsam.
Wenn du das gerade so skizzierst, dann kommt mir in den Kopf, auch unter dem Eindruck von einem Punkt, den du vorhin genannt hast, nämlich, dass wir irgendwie angegriffen werden,
ja.
Dann frage ich mich, auch die tiefen Gräben in der Landwirtschaft, da kannst du gerne noch das Wasser aufmachen, genau, jetzt gibt es wahrscheinlich einmal gleich ein
leise.
ohne Blub das Wasser. Ja. Glaubst du, haben wir einen Angriff auch auf unsere Kultur irgendwie von außerhalb oder von intern?
Natürlich. Ja, na klar. Also Kultur zu leben oder kulturelle Einrichtungen? Also, ja, du meinst jetzt ja nicht den Kartoffelbrei auf der Mona Lisa von den Klimaaktivisti.
Ach so, nö, das hatte ich jetzt gar nicht im Kopf. Nee. Also ich habe jetzt tatsächlich im Kopf gehabt auch, du hast jetzt schon mehrfach halt Gräben beschrieben, ja, die durch irgendwie die Gesellschaft gehen, Gräben, die, weiß ich nicht, vielleicht sogar durch Familien durchgehen, ja, oder. Und auch, also wie wir miteinander leben,
ja,
ist ja unsere Kultur, die findet Ausdruck in kulturellen Institutionen zum Beispiel, auf Konzerten, in, ja, Kunst und so weiter. Okay, aber ja auch noch in vielen anderen Punkten.
Also wo ich mir gerade große Sorgen mache, sind die Angriffe auf die queere Communities. Also die ist ja auch Kultur, also queere Lebenskultur, können wir es jetzt mal so weit fassen, die werden gerade, ich habe gedacht, wir sind da sehr weiter, da machen wir gerade große Rückschritte, das macht mir Sorgen, mir macht das Sorgen, ja, so soziokulturelle Zentren, ja, sie brauchen Förderung. Und da entstehen verschiedene Projekte, also dass du das Ehrenamt oder die, also Kultur kommt ja aus den Menschen heraus. Aber ohne Moos nichts los. Es ist schade, ich weiß. Ja, ich meine, es ist so. Dass da jetzt die Projekte gekürzt werden, das ist das eine, weil wir starke Verteilungskämpfe haben. Aber den Angriff meine ich jetzt nicht, sondern dass es schon Bestrebungen gibt zu sagen, ach, diese linke Kulturgeschichten, die fördern wir nicht mehr, die fördern nicht den unseren demokratischen Zusammenhalt, weil die zu extrem sind. Und da kann ich dir sagen, wie man die verschiedenen Projekte beurteilt, die kann man sehr unterschiedlich beurteilen. Und da denke ich doch, da gibt es gerade Angriffe drauf und da halten wir dagegen. Da wollen wir dagegen halten, das halten wir für total wichtig. Also das habe ich ja auch ganz am Anfang gesagt, Engagement. Es gibt auch kulturelles Engagement, das zu fördern. Ich mache da keine Wertung, ob es jetzt Sport ist oder Kultur oder auch Blasmusik. Also ich finde diese Kultur von auch bei uns in den Musikkapellen, die ist super. Die spielen zum Teil echt hochklassig Musik, ja, und da hast Junge dabei, da hast Alte dabei. Was mir wichtig ist, dass es generationenübergreifende Begegnungspunkte gibt. Das ist mir wichtig und das kannst du unterschiedlich organisieren, über Sport, über Kultur. Und das halte ich für total wichtig und ja, ich glaube, darauf gibt es Angriffe und da möchte ich mich mit allem, was ich habe, entgegenwerfen.
Vorletzte Frage. Einmal vielleicht so ein bisschen, ja, nee, egal. Wenn du einen Punkt nennen müsstest, nee, du musst jetzt einen Punkt nennen, bei dem du innerhalb der Grünen häufiger widersprichst, welcher ist das und warum?
Oh, das ist doch eine blöde Frage.
Nee, das ist eine super Frage.
Nein, das ist, oh, innerhalb der Grünen, oh, naja. Oh, das ist echt schwierig. Kann ich dir auskippen, die Frage? Muss ich ein bisschen diplomatisch sein? Kann ja auch sein, dass es jetzt ein paar Grüne hören. Mir ist natürlich sofort was in die... also was mir manchmal an den Grünen auf die Nerven geht, ist die Kompromisslosigkeit, zu sagen, wir müssen jetzt aber das und das durchsetzen, also das ist gerade Klimaschutzmaßnahmen, wir wissen doch, was kommt und wir müssen das jetzt mit aller Gewalt ohne Verluste durchsetzen. Das sehe ich zwar eigentlich auch so, aber wir kriegen es halt nicht umgesetzt. Das ist ja mein Problem, also niemand von uns kann sich die Welt alleine malen. Niemand von uns bestimmt alleine, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und deswegen denke ich mir, ja, es wäre richtig, dass wir mehr Klimaschutz machen. Aber wenn niemand mitmacht und wir dagegen nur, also wenn keine Bereitschaft ist, daran mitzuarbeiten, dann funktioniert es halt auch nicht.
Letzte Frage. Du kannst ein Ortsschild, vielleicht das von Ravensburg oder das an der Weststadt, frei beschriften. Was steht drauf?
Hier ist eine freie, demokratische, vielfältiger Ort.
Vielen Dank. Das war's heute bei Richtig Gutes Zeug. Dankeschön fürs Zuhören. Ein großes Dank geht natürlich auch an meine Gästin Anna Wiech. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt gerne an hallo@kapuziner.info. Wir freuen uns auf die Nachricht. Bis zum nächsten Mal und nehmt euer Recht wahr und geht am 8. März wählen. Nichts ist selbstverständlich. Danke, Anna.
Danke.